Okay, lass uns da mal direkt eintauchen. Du hast also eine GmbH gegründet oder spielst vielleicht mit dem Gedanken. Die Gründung selbst ist ja, naja, nur der allererste Schritt.
Richtig.
Aber was kommt danach? Wir schauen uns heute mal genauer an, was es wirklich bedeutet, eine GmbH im Alltag zu leben, sie zu praktizieren, wie es heißt. Die Quelle, die du da aufgetan hast von Unternehmensberater Peter Saubert, die spitzt es ja ziemlich zu, muss man sagen. Zitat: 95% der GmbH-Geschäftsführer wissen nicht, was eine GmbH ist.
Ja, das ist provokant formuliert, aber es trifft einen wunden Punkt.
Gemeint ist hier wohl weniger die Rechtsform an sich, oder?
Sondern der laufende Betrieb, die Pflichten dahinter.
Genau darum geht's, dass die GmbH eben nicht nur auf dem Papier existiert. Sie ist ein eigenständiges Rechtssubjekt und genau so muss sie auch behandelt, ja, gelebt werden.
Das heißt nicht nur Geschäft machen, sondern vor allem auch die Spielregeln einhalten, die gesellschaftsrechtlichen Pflichten.
Und ganz zentral, so habe ich es verstanden, ist diese Trennung Firma und Privatperson.
Absolut entscheidend. Eine glasklare Trennung.
Was heißt das denn jetzt ganz praktisch? Also im Alltag, worauf musst du da achten?
Naja, das fängt bei den absoluten Basics an. Ein separates Geschäftskonto ist Pflicht. Alles Geschäftliche läuft darüber, nichts Privates.
Okay, logisch.
Dann die Buchführung. Sauber muss sie sein und sie muss eben genau diese Trennung widerspiegeln. Stichwort GoIBD. Kennst du vielleicht die Grundsätze zur digitalen Buchführung? Das Finanzamt schaut da genau hin.
Verstehe. Und Verträge? Die Quelle erwähnt das ja auch.
Ganz wichtiger Punkt. Klare Verträge zwischen dir und deiner GmbH. Selbst, und das ist oft der Fall, wenn du der einzige Gesellschafter bist.
Also ich mit mir selbst quasi.
Sozusagen. Dein Geschäftsführeranstellungsvertrag zum Beispiel. Oder wenn du einen Raum in deinem Privathaus an die GmbH vermietest, ein Mietvertrag. Oder ein Darlehen gibst. All das muss fremdüblich sein. Das ist der Begriff dafür.
Fremdüblich.
Ja, also so gestaltet, als würdest du den Vertrag mit einem unabhängigen Dritten schließen. Zu marktüblichen Konditionen. Und am besten immer schriftlich.
Warum schriftlich?
Um Probleme zu vermeiden, vor allem den Vorwurf einer verdeckten Gewinnausschüttung. Das sind Zahlungen oder Vorteile an dich, die eben nicht über einen korrekten Vertrag wie das Gehalt laufen. Und das kann teuer werden. Stichwort Steuernachzahlungen.
Okay, das leuchtet ein. Und nach außen muss die GmbH auch klar auftreten.
Richtig. Briefkopf, Impressum auf der Website, E-Mail-Signatur, überall muss die korrekte Firmierung mit dem Zusatz GmbH stehen.
Gut. Das sind so die Formalitäten, die äußere Form. Aber die Quelle von Peter Saubert legt ja besonderen Wert auf diese zwei Organe, Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr formal.
Ist es auch, aber es ist fundamental. Das ist wirklich das Herzstück der GmbH-Struktur, auch wenn es vielleicht trocken klingt.
Okay, erklär mal, die Gesellschafterversammlung.
Das ist die Runde aller Eigentümer, also der Gesellschafter. Sie ist das oberste Organ, quasi die Legislative, wenn du so willst. Sie trifft die Grundsatzentscheidungen.
Was zum Beispiel?
Naja, sie bestellt und entlässt die Geschäftsführung, sie genehmigt den Jahresabschluss, entscheidet, was mit dem Gewinn passiert, ausschütten oder thesaurieren. Sie kann den Gesellschaftsvertrag ändern und sie kann der Geschäftsführung sogar Weisungen erteilen.
Aha. Und die Geschäftsführung ist dann sozusagen die
Das operative Geschäft, das Tagesgeschäft.
vertritt die GmbH nach außen?
Richtig, ist für die Buchführung verantwortlich, muss die Gesellschafter informieren. Sie handelt im Auftrag der Gesellschafterversammlung und muss dabei die berühmte Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anwenden.
Und wenn nicht?
Tja, dann wird's heikel. Bei Pflichtverletzungen kann die Geschäftsführung persönlich haften, mit dem Privatvermögen.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ja viele betrifft und den die Quelle so betont. Oft bist du ja beides, einziger Gesellschafter und einziger Geschäftsführer. Wie soll man denn da bitte trennen? Das wirkt doch total paradox.
Das ist exakt der Knackpunkt, den die Quelle meint. Und ja, es fühlt sich vielleicht komisch an, aber rechtlich ist es so. Auch wenn du allein bist, agierst du in zwei verschiedenen Rollen. Du trägst quasi zwei Hüte.
Zwei Hüte, okay.
Als Gesellschafter triffst du die großen, die strategischen Entscheidungen. Du stellst den Jahresabschluss fest. Du entscheidest über den Gewinn. Du erteilst dir selbst in deiner Rolle als Geschäftsführer die Entlastung.
Moment, ich entlaste mich selbst?
Formal ja. Als Gesellschafter entlastest du den Geschäftsführer. Und ganz wichtig, diese Beschlüsse musst du formal korrekt fassen und schriftlich protokollieren. Auch wenn nur du da bist.
Puh, okay. Und als Geschäftsführer?
Als Geschäftsführer führst du diese Beschlüsse dann aus und machst das Alltagsgeschäft. Selbst dein eigener Anstellungsvertrag, den wir vorhin hatten, ist formal ein Vertrag zwischen der GmbH, vertreten durch die Gesellschafterversammlung, also dich mit Hut 1, und dir als Geschäftsführer mit Hut 2.
Aber mal ehrlich, Hand aufs Herz, das ist doch reine Formsache, wenn ich da allein im stillen Kämmerlein sitze und einen Beschluss fasse und protokolliere, oder? Merkt das überhaupt jemand?
Das wirkt vielleicht wie Formsache, ist aber absolut essentiell. Das ist keine Schikane vom Gesetzgeber.
Sondern?
Es dient der Absicherung. Es sichert die rechtliche Struktur der GmbH und damit genau das, was du ja willst, deine persönliche Haftungsbeschränkung. Diese Protokolle sind dein Nachweis. Gegenüber dem Finanzamt, bei der Bank, spätestens aber, wenn es mal schwierig wird. In einer Krise oder gar einer Insolvenz.
Dann wird drauf geschaut.
Genau dann. Die Quelle empfiehlt ja sogar, auch als Alleiniger, regelmäßig, vielleicht quartalsweise, solche Gesellschafterversammlungen abzuhalten und zu protokollieren. Um über Zahlen, Risiken, Strategie zu sprechen. Ist ja auch eine gute Selbstkontrolle nebenbei bemerkt.
Verstehe. Und wenn man das jetzt schleifen lässt, wenn diese Trennung verwischt und man die Formalien ignoriert, was sind die konkreten Folgen?
Die können wirklich gravierend sein. Und sie hebeln genau den Hauptvorteil der GmbH aus. Das Schreckgespenst heißt Durchgriffshaftung.
Heißt?
Heißt, die Trennung zwischen GmbH-Vermögen und deinem Privatvermögen wird durchbrochen. Gläubiger können dann doch auf dein privates Konto, dein Haus zugreifen.
Oha! Das will man natürlich nicht.
Eben. Oder es entsteht die Figur des faktischen Geschäftsführers. Jemand führt die Geschäfte, ohne offiziell bestellt zu sein, haftet aber trotzdem voll persönlich.
Auch schlecht.
Und die verdeckten Gewinnausschüttungen hatten wir schon. Die führen zu Steuernachzahlungen, oft mit Zinsen. Im Grunde riskierst du den Schutzschild, für den du die GmbH ja gegründet hast.
Okay, also ziehen wir mal ein kurzes Fazit. Eine GmbH zu betreiben, das ist deutlich mehr als nur der Gründungsakt.
Definitiv.
Man muss diese Trennung zwischen der Gesellschaft und sich selbst aktiv leben. Man muss die Formalien ernst nehmen, die verschiedenen Rollen bewusst spielen, gerade und auch dann, wenn man allein unterwegs ist.
Absolut. Diese sorgfältige Praxis der GmbH, dieses tägliche Leben der Struktur, das sichert die rechtliche Eigenständigkeit und damit den Haftungsschutz. Das ist der Mechanismus, den man ja anstrebt. Die Verantwortung dafür liegt aber klar bei dir als Gesellschafter und Geschäftsführer.
Und damit geben wir dir vielleicht noch einen Gedanken mit. Wenn du dir jetzt diese laufenden Anforderungen, diesen ja, formalen Aufwand, diese Notwendigkeit der Rollentrennung so richtig vor Augen führst, wie beeinflusst das eigentlich deine Entscheidung für die GmbH? Im Vergleich vielleicht zu einem Einzelunternehmen oder einer anderen Form, was wiegt da für dich persönlich schwerer? Der Schutz oder eben dieser Aufwand?